Wenn Villeroy tatsächlich auf einer Speisekarte jemals stehen sollte, ist damit in der Regel nicht die Armatur oder der Teller gemeint, sondern eine weiße Velouté mit Pilzen, Eigelb, Zitrone, Schinken und Trüffel.
Was ich aber auch schon wieder, das ist schon fast wie à la Panna für Reiche.
Wie heißt nochmal der Salat, den es in jedem italienischen Restaurant gibt, wo da auch mal Schinken,
Mister.
Ei, Thunfisch,
Insalata, Mister.
Capricciosa.
Ach so, ja, wie die Pizza Capricciosa, stimmt.
Irgendwie ist Villeroy quasi Capricciosa, nur in Soßenform.
Herzlich willkommen zu Umami Town. Wir sind schon wieder so ein üppiger Podcast in dieser Episode. Es ist, wir sagen es doch, wie es ist. Der Winter war fett und feist und üppig. Und bevor wir frühlingsleicht weitermachen in der nächsten Staffel, wird nochmal reingehauen. Wir sprechen über Sahne. Hallo Jule.
Hallo Anke, ich denke, wann sagt es denn jetzt?
Ich habe dich da erwartungsvoll angeguckt und dachte, willst du auch was sagen in dieser Folge? Aber du hattest noch nicht.
Ich habe auf mein Stichwort gewartet. Ich dachte noch auf so ein und Action.
Aber gut, dass wir jetzt da sind.
Wir sind da. Ich weiß, da draußen, ich glaube, Leute haben schon angegrillt. Die Kokosse sind da. Die ersten haben schon das Cetirizin intravenös und das Nasenspray ausgepackt. Aber wir haben noch zwei feiste Folgen vor uns und heute würde ich sagen, machen wir eine kleine Mischkalkulation. Wir müssen mal ein bisschen über dicke Torten reden, aber es wird vielleicht auch mal ein Kohlrabi und ein Bärlauch vorbeikommen. Ich denke ja.
Ja, ich wollte dicke Torten und Kohlrabi. Ja, das ist unser Verein. Ja, genau das und also ich habe Ende März Geburtstag und ich habe schon Geburtstag gefeiert bei Sommerklamotten und im Schnee. Das heißt, nur weil es jetzt vielleicht schon mal kurz Frühling war, kann auch sein, dass da noch was passiert.
Exakt, ich bin da auch mal ein bisschen skeptisch. Die Leute flippen ja gerade komplett aus und Lichtschutzfaktor immer wichtig, egal bei welcher Temperatur. Ja,
die Sonne
aber so
fragt nicht nach Temperatur.
Exakt. Und deswegen dieses, Leute, bringt euren Wintermantel. Bringt den noch nicht in den Keller. Mm. Wartet noch mal einen Moment, Sito. Mm-hmm. Warten wir noch ein Momentchen den April ab. Und ab dann sehen wir mal weiter. Wir sprechen heute aber über Sahne. Es wird also auch, es wird fluffig, es wird rahmig. Du hast eine Sahne-Kernerinnerung?
Ja, ich habe das bei nicht so vielen Zutaten. Aber sobald das Stichwort Sahne fällt, sehe ich, wir befinden uns so in den 90ern, Ende der 90er und wir befinden uns im Bereich des italienischen Lieferdienstes.
Oh.
Und wir befinden uns, also da kommt so eine Aluschale, da hat sich, finde ich, auch geil, ja, bis heute nichts dran verändert.
Aluschale wird an den Ecken umgedrückt und oben ist eine Pappe drauf. Von
genau.
Der einen Seite Pappe, von der anderen Alu.
Genau dieses. Und in dieser Aluschale ist Tortellini alla Banna.
Ja. Da welche Schnittform hat der Schinken?
Vierecke, Quadrate. Da sind drin Tortellini in Erbsen, Schinken, Sahnesoße.
Yes. Und es ist mit Käse überbacken.
Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt es vielleicht auch ohne.
Ja.
Auf jeden Fall ist da halt dieser Formfleisch-Vorderschinken. Ja, guter alte gekochte Schinken ist da drin.
Diese Trilogie aus weiß, hellgrün und hellrosa.
Genau das. Die Trikolore aber ein bisschen
blass.
Trikolore aber für beige Millennials.
Trikolore in blass.
Und ich habe mich wirklich dann auch gefragt, ist das wirklich ein italienisches Gericht oder ist das sowas wie weiß ich nicht.
Hallo Chef, was auch alles und nichts sein kann.
Ja, oder diese Chinese-American-Sachen, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Nee, es ist tatsächlich, ist alla Panna ein italienisches Gericht. Wir können uns, zum Glück, unsere italienischen Erinnerungen waren echte.
Okay.
Das kommt aus der Emilia-Romagna. Wir sind wieder, wo wir auch schon öfter waren, Modena, Bologna. Sie essen dort schwer. Sie haben dort Parmesan.
Mortadella, Lasagne,
Parmaschinken.
Also
sie haben Butter. Ragout
kommt daher.
Es ist üppig.
Es ist feist.
Es ist üppig und deswegen à la Panna aus Bologna, beziehungsweise aus der Emilia-Romagna.
Ja, das ergibt nur Sinn, wirklich.
Ja.
Also erstens, ich möchte jetzt so einen Teller haben.
Boah, ich auch.
Ich möchte jetzt gerade so einen Tortelloni diese Sahne schubsen.
Meine Fresse,
gucken,
richtig
dass ich so ein
doll.
Paar Erbsen und so ein Stückchen Schinken irgendwie noch so mit erwische. Und das, ich möchte es jetzt.
Ich bin kurz davor, mir das diese Woche zu kochen, wirklich.
Nee, ich will es mir nicht kochen, ich will das bestellen.
Okay, ja, auch gut.
Und mit einem Pizzabrötchen. Und das tunke ich dann
mit
da so
rein. Knoblauchbutter auch, ne?
Weil ich eine feiste Sau bin. Deshalb.
Boah, die Pizzabrötchen, oh Gott.
Ich überlege gerade. Ja, weil Stichwort Sahne und gerade auch so Rahmsüßchen, da gibt es bei mir auf jeden Fall auch eine Kernerinnerung. Ich liebe sie wirklich sehr. Ich möchte mich an ihr festkrallen. Ich glaube, sie hat mich ein bisschen zur Köchin gemacht. Und zwar, es war auch Mitte der 90er Jahre, aber es war die Küche meiner Mutter. Und urplötzlich, es war von jetzt auf gleich da. Ich weiß nicht, ob mal wieder ein gewisser Herr Lafer seine Finger im Spiel hatte oder ob es einfach von der Essen und Trinken oder der Tina oder was in die Welt gesetzt wurde. Und zwar war es immer ein Geflügelgeschnetzeltes, was
Pute oder Hähnchen.
Exakt. Ja. Wird ein bisschen angebraten. Auch, ne, also wir haben Röststoffe, es ist jetzt nicht gedünstet, ne? Oder also es ist gekocht und dann gezupft ist. Wir haben Röststoffe, das wird mit einer Sahne abgelöscht. Da kommt ordentlich Currypulver dran. Wir werden jetzt schon ein bisschen skeptisch. Eine Augenbraue geht nach oben.
Nee.
Dicht gefolgt von der zweiten, weil jetzt kommt nämlich das zweite. Also wir haben ne Geflügel, Sahne, Currypulver. Jetzt kommt ein Obst aus der Konserve.
Ja.
Entweder eine Ananas oder aber für mich absoluter Premium-Bereich. Es war der Dosenpfirsich. Ich glaube tatsächlich, dass es sowas, dass das manchmal genannt wurde, sowas wie Hähnchen California. Macht California. Mir wiederum extrem gute Laune. Ich weiß wirklich nicht, wo es herkam, aber ich weiß, irgendwann war es da und dazu gab es irgendwie immer so leicht verkochte Penne.
Ah, war interessant. Das halt
dieses Gefühl, gab es Reis?
Ja.
War es ein Reis? Ja.
Penne kommt mir ganz falsch vor.
Ja,
interessant.
Auch, aber ja, gehörte damals dazu. Ich glaube, ich habe das wirklich seit den Nullerjahren habe ich dieses Gericht weder gegessen noch gekocht.
Aber auch ein bisschen schade eigentlich, ne?
Bisschen schade, muss ich sagen, ne?
Ich kenne
ja,
das.
Ja, das war so ein, und ich habe das gegessen, ich weiß das noch, ich habe das von jetzt auf gleich geliebt, weil du hattest so ein bisschen diese süßliche, ja, ich meine, Hähnchengeschnetzelt, das hat ja einfach eine gewisse Süße auf jeden Fall.
Das ist ja perfekt für Kinder, die mögen ja süße Sachen gerne essen.
Und dann
Hähnchen
kommt
kannst
auf
du
einmal,
denen immer
genau,
vorsetzen.
Hähnchen ist ja immer so ein bisschen, ne, ja. Weil neutral tut ja irgendwie keinem weh, außer dem Hähnchen natürlich. Und dann kommt dann irgendwie so dieses damals wahnsinnig exotische gelbe Currypulver dazu.
Ja.
Was auch, ne, also es hat ja keine Schärfe, sondern das ist ja echt, ehrlich gesagt, auch ein kleines bisschen, das ist das Currypulver, was an der Pommes dran ist. Also deswegen kommt es da ja vielleicht her und dann kommt da
an der
eben noch
Currywurst von der Pommes. Nicht an der Pommes ist für mich
kein
Curry.
Du bist Experte. Du weißt, ich denke auch immer, dass das Currypulver an der Pommes dran ist.
Nee, an der Pommes ist Pommesgewürzsalz. Das ist eher eine Paprikabasis.
Hm.
Und Currypulver ist ja eher so, das ist ja so gelb, weil Kurkuma und so.
Ja,
Kram
aber ich hätte gedacht, dass man so Paprika und Curry und so Zwiebelgranulat und Salz mischt und das an die Pommes macht. Aber du bist die Expertin.
Das können wir jetzt, ich spüre nicht so Curry an der Pommes, aber natürlich ist es das Currypulver, was auf die Currywurst kommt. Das auf jeden Fall.
Ja, und dementsprechend ist das natürlich, also findet man irgendwie lecker, findet man irgendwie gut. Und dann kommt dann da eben noch so ein Dosenpfirsich vorbei. Und ich fand das magisch. Ich habe mir das so oft, als meine Mutter ist dann irgendwann wieder arbeiten gegangen und ich habe mir dieses Gericht so oft selber gemacht und ich habe das wahnsinnig geliebt. Ja.
Ich kenne das auch in der Ofenvariante, da ist es dann auch gerne meine Hähnchenbrust, wo dann nicht die Stücke Pfirsich drin sind, sondern so halbe Pfirsiche. Wo dann eher so quasi pro Person, weißt du, eine Brust und ein Pfirsich. so die Nummer dann
oh, fantastisch.
Gemacht wurde.
Bei meiner Oma in der Eifel gab es so ein Ausflugslokal, ich weiß nicht mehr, wie es, irgendeine Höhe, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und da gab es eben dieses Hühnchen California auf der Karte für fein, schön auf einem großen Glasteller serviert. Und es war ein paniertes Hähnchenschnitzel, flachgedrückt mit Panierung. Und da war eine braune Soße dran, da war auf jeden Fall eine Prise Zimt dran und eben so ein Dosenpfirsich lag, so ein halber lag auf diesem Schnitzel drauf. Und auf jeden Fall war ein ordentlicher Schuss von diesem Läuterzucker aus der Dose mit dem Pfirsichgeschmack, war ein amtlicher Schuss an dieser braunen Soße mit Zimt dran.
Ich habe das als Kind ich aber geliebt. Wild.
Und dazu gab's Kroketten und die hast du dann in diesen... Und die hast du dann halt in diese zimtige Pfirsichbratensoße gedrückt. Und ach du, ich vermute, dass wir jetzt gerade ungefähr 60% unserer HörerInnen verloren haben. Aber naja, irgendwie war es da. Und ich glaube, ich bin echt neugierig und möchte gerne nochmal nachgucken, ob es A, dieses Restaurant noch gibt und B, ob die immer noch Hähnchen California auf der Karte.
Ich bin halt komplett auf den Kroketten hängen geblieben, weil es ist die erste Folge, seitdem ich wieder einen Backofen habe, Jule. Und ich muss nachholen. Ich muss TKP, Tiefkühlpizza.
Kroketten,
Pommes,
Dino-Nuggets,
alles.
Es muss raus.
Da muss viel nachgeholt werden.
Anke, ich fühl's.
Oh, ja, aber so ein anderes Ding, was ich mit Sahne super krass verbinde, sind fertige Windbeutel aus dem TK.
Mhm. Ja. Die sind auch schon gefüllt, ne?
Die sind schon mit Sahne einfach fix und fertig. Und die isst man auch immer ein bisschen zu früh.
Dass sie noch so einen kleinen, bisschen frostigen Kern
genau.
haben. Ja, verstehe ich. Mhm.
Das ist für mich so ein anderes Sahne-Ding.
Ich meine, wir könnten natürlich jetzt auch die Tür aufmachen und über den großen Carbonara-Streitfall sprechen, weil selbstverständlich, und ich glaube, da wird sich auch in den kommenden 100 Jahren nichts dran ändern, wenn du in Deutschland in ein italienisches Restaurant gehst und da steht eine Carbonara auf der Karte,
ja,
dann wird das in 85% der Fälle wird das eine Sahne-Schinkensoße sein. Und dafür hagelt es ja in weiten Teilen Italiens wirklich Schellen. Haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen. Von wegen Carbonara ist immer das Ding, da wird quasi rohes Eigelb mit dem magischen Nudelwasser und Parmesan oder Pecorino gebunden. Und da haben weder Schinken noch Sahne was drin verloren.
Nee, sondern das ist also mit Guanciale, mit dieser Schweine, was ist
genau,
das?
Das ist das Bäckchen.
Ja, die Backe.
Das Bäckchen ist, glaube ich, auch luftgetrocknet und eben nicht geräuchert. Naja, und wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle, ich muss das Fass überhaupt gar nicht aufmachen. Wenn jemand zu mir Carbonara sagt, habe ich die römische Vorstellung, das, was wir gerade gesagt haben, Eier, Pecorino, Guanciale und los geht die wilde Luzi. Und wenn jemand zu mir sagt, boah, ich mache heute Nudeln mit Schinken-Sahnesoße, klatsche ich in die Hände und sage, darf ich mich dazusetzen? Finde ich auch glorreich. Ich glaube, es geht einfach nur um so eine, der Sahnestreit. Und ich glaube aber nach wie vor, dass es in Deutschland wird das, ich weiß nicht, ob das sich jemals durchsetzen wird, dass eine klassische Carbonara eigentlich was anderes ist.
Dazu habe ich italienische Speisekarten, glaube ich, zu wenig studiert von den Italienern, wo ich hingehe. Ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht ein bisschen was dreht. Das kommt natürlich auch von diesem Maggi-Fix für Carbonara, ne? Wo natürlich, glaube ich, sogar das Schinkengranulat sogar schon mit drin war.
Oh, aber das weiß Maggi ich nicht. Maggi Fix ist auch so eine schöne Erinnerung. Ja, ich bin auch unentschlossen, weil ich kann dir auch gerade nicht sagen, wie es eigentlich in Italien ist. Ob da nicht vielleicht in Urlaubsorten, die fernab von der römischen Innenstadt sind zum Beispiel, in Urlaubsorten, wo sehr, sehr viele deutsche Touristen sind, ob da nicht auch die Carbonara möglicherweise mal mit Sahne und Schinken serviert wird. Weil irgendwo müssen die Idee ja herhaben, die sie wiederum mit nach Deutschland bringen und dann sagen, das ist jetzt hier Panna mit schön Prosciutto. Naja, also wie gesagt, wir müssen den Streitfall gar nicht aufmachen. Du hast eine wichtige Frage ins Skript geschrieben. Ich finde, das ist eine wirklich essentielle Frage. Das ist auch eine gute Dating-Frage.
Ja, auch wo man zum Date vielleicht hingeht. Bist du Team Kuchen mit Sahne oder bist du Team Sahnetorte?
Immer Kuchen mit Sahne.
Ja, ich, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich auch Kuchen mit Sahne nehmen.
Weil die Sahne kann man, glaube ich, an der Stelle irgendwie ganz gut erklären. Also gerade so die geschlagene Sahne, du weißt schon, dieses wunderbare Wölkchen.
Was ja, ich auf bin dem, auf jeden, also ne? Wenn ich bei Kuchen mit Sahne bin, ja, dann bin ich bei einer geschlagenen
und
Sahne.
Und die ist auch festgeschlagen, genau. Die ist nicht jung geschlagen.
Nein, nein.
Das Ding steht, das ist so eine
steht.
Richtige amtliche Wolke.
Ja.
Die musst du so von dem Löffel, musst du die so richtig darunter wemsen.
Früher konnte man, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, beim Bäcker doch auch einzelne Portionen Sahne bestellen.
Auf jeden Fall, ich liebe auch immer noch, ich beobachte das wahnsinnig gerne. Das wäre für mich wirklich, ich glaube, so zur Meditation das perfekte Video. In Eisdielen und früher eben auch in Bäckereien, Konditoreien, dass da die Eismaschine steht. Und das ist ja so ein großer Alu-Container,
ja,
wo du einfach die 2 Liter Tetrapack Sahne aufreißt, schüttest das dann da ja rein, das wird automatisch gekühlt da drin, Deckel ja zu, und dann drückst du einen Knopf und dann kommt eben vorne aus dem Rüssel,
yes,
da ist so eine Herztülle drauf,
ja,
und dann kommt die geschlagene Sahne da raus und du hast dieses Eisbecherchen in der
ja
Hand und machst diese, ich mache gerade schon diese rotierende
ja
Bewegung, ne, um da einfach gleichmäßig
ganz
diese
genau
Schlagsahne
das,
rein.
Ganz
so
genau das.
Und das könnte ich über Stunden beobachten.
Mhm.
Oder?
Ja.
Das finde ich einfach, es macht was mit mir.
Ja,
das ist natürlich auch, der Ursprung ist natürlich wieder hier das Spaghetti-Eis, weil das ist quasi Schritt 1, so unten wieder diese Maschine. Ja, finde ich einfach nur traumhaft schön.
Ich meine, du kannst mir da wirklich alles hinstellen. Ne? Ja. Ich liebe halt diese Riemchenkuchen, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Kirsche.
Ein Apfelkuchen
Apfel,
ohne Sahne, was
ja,
stimmt denn eigentlich
alles
mit euch nicht?
Apfelstrudel auch, alle Strudel eigentlich auch. Topfenstrudel mit Sahne.
Zwetschgen.
Milchprodukt mit Milchprodukt.
Zwetschgenkuchen,
ja,
da muss
geil
zwingend eine Schlagsahne
ja
oben drauf. Ich bin
auf
auch nicht
jeden
bescheuert.
Fall, auf
ja,
jeden
klar
Fall.
Erdbeerkuchen oben, Riesenschlagsahne drauf.
Ja.
Boah, yes. Ich habe da gerade so Bock drauf.
Ja.
Boah. Ja, aber die Sahne macht eben halt so, also die Schlagsahne in dem Falle macht eben so ganz magische Dinge. Und zum einen liegt es einfach daran, dass Fett, das ist das Motto unseres Podcasts, nein, das stimmt jetzt nicht, aber Fett ist ein Geschmacksträger, Punkt aus. Fett verstärkt quasi Geschmack, also wie intensiv etwas zum Teil auch schmeckt, ne? Also eben ein gutes Beispiel, iss mal Erdbeeren so, lecker, iss mal Erdbeeren mit Schlagsahne, schmeckt irgendwie noch intensiver.
Mhm.
Und was die Sahne halt irgendwie, die Schlagsahne in dem Falle irgendwie am Kuchen natürlich auch nochmal so besonders macht, ist eben, wir lieben ja Abwechslung. Wir möchten eigentlich, wenn wir so einen Bissen in den Mund nehmen, hätten wir gerne wahnsinnig viel Abwechslung da drin, dass das knuspert, dass das cremig ist, dass das warm ist, dass das kalt ist, dass wir salz, süßig, bitter, Oma, alles einmal irgendwie aktivieren. Und die Sahne bringt eben eine andere Konsistenz. Sie bringt eine Laktosesäure, sie bringt immer auch ein bisschen was Süßliches.
Die hat aber auch so diese schöne, kühle Temperatur
ja
dann ja auch. Ne?
Ja.
Also das ist ja dann auch, wenn du dann so einen warmen Apfelstrudel hast, oder alleine wenn der Kuchenzimmer warm ist, hast du halt diesen Temperaturunterschied, was halt auch so schön ist, so finde ich.
Ja, und dann hast du halt immer auf dem Löffel, du weißt ganz genau, du hast da vorne jetzt gerade so diesen bisschen lauwarmen Kuchen und dann kommt gleich so diese kühle Sahnewolke.
Mm.
Oh Gott, finde ich das gerade gut. Ja, und was habe ich noch gefunden? Die Sahne ist eigentlich eine instabile Emulsion. Finde ich auch nicht verkehrt, na klar. Kennt man vielleicht von der, wenn man mal beim Bauern war oder aber sich schlicht und ergreifend eine Biosahne gekauft hat, dass sich Wasser und Fett trennen. Dass
ja
der Rahm oben, also dass wirklich das Fett oben so als
ja, wie so ein Pfropfen.
Wie so ein Pfropfen da oben. Ja, deswegen, ich finde tatsächlich bei so Foodstyling-Jobs, wo es darum ging, wie besonders hübsch die Schlagsahne ist, da habe ich leider sagen müssen, bitte keine Biosahne kaufen. I'm so sorry, aber die konntest du einfach wesentlich schlechter gleichmäßig
mhm
aufschlagen. Und ja, wenn man sie eben aufschlägt, dann passiert Folgendes, dass sich die Fettkügelchen so miteinander verbinden. Das heißt, Luft wird eingeschlossen. Ja, und dadurch wird das Ganze ja dann schon auch irgendwie stabil. Und Schlagsahne besteht zu 50% aus Luft.
Ja. Deswegen hat man bei Schlagsahne halt auch nicht so ein Gefühl, als würde man am Butterklotz lutschen.
Exakt. Und deswegen ist es ja auch was anderes als eine Clotted Cream.
Ja.
Also ne, einfach Textur macht
genau, ja
das Magische daran.
Thema fühlt sich irgendwie verboten an, aber ist irgendwie auch geil. Da müssen wir für mein Gefühl in die böhmische Küche gehen.
Ja, damit.
Und da ist es gerne so, dass zum Beispiel bei einem Rinderbraten mit so einer dunklen Soße. Da kommen dann diese geilen böhmischen Knödel dazu.
Böhmische Knödel, sind das Hefeknödel?
Das sind Hefeknödel. Oh, yes. Das ist eigentlich wie so eine in Scheiben geschnittene Dampfnudel auch.
Oh mein Gott. Die sind auch gerne mal ein paar Croutons drin, ne?
Ich kenne die eher so, das ist ja wie so ein Leibchen eigentlich.
Wie so ein Brotleib.
Ja, ich kenne sie jetzt eher ohne, aber weil ich bin nicht tief in der böhmischen Küche drin. Auf jeden Fall kommt zu diesem Rinderbraten immer ein Klecks Preiselbeeren und vor allen Dingen so ein Klecks Schlagsahne. Und das finde ich irgendwie total geil. Mir kommt es richtig absurd vor.
Boah, das macht so viel und mit mir.
Ja, das ist, da kann man sich dann halt auch so geile Kloß, Fleisch, Soße, Preiselbeer, Sahnebissen dann quasi machen.
Weil, also ich stelle mir gerade schon, allein diese Preiselbeeren, die ja süß und auch sauer sind, das zusammen mit diesem geilen Umami von so einer braunen Bratensoße.
Ja, das ist schon geil
und dieses, ne, dann hast du dann irgendwie so ein zartes, geschmortes Fleisch. Ja, so, und dann kommt auf einmal noch so ein Sahnetupfer um die Ecke.
Und das sitzt alles auf so einer kleinen Kloßwolke. Oh mein Gott. Das ist schon geil.
Ja, ist wirklich glorreich. Ich könnte mir fast auch noch ein Essiggürkchen dazu vorstellen, aber ich nehme erstmal das mit den Preiselbeeren, das macht viel mit mir.
Ja.
Weil ich bin aber auch jemand, ich bestehe darauf, egal welche Gulasch-Darstellungsform vom, wir lieben Paprikagulasch, ein fleischfreies Paprika-Kartoffel-Gulasch, glorreich. Aber auch hier Rindersaftgulasch, ich möchte da immer einen amtlichen Klecks, nicht so ein bisschen, sondern einen amtlichen Klecks, wahlweise Schmand oder Crème fraîche. Könnten wir jetzt aber tatsächlich auch eine kleine Sprühsahne, könnten wir einen kleinen Sahneklecks da wohl drin vorstellen. Da bin ich aber dabei.
Und so ein bisschen oldschool, aber irgendwie auch ganz geil, finde ich Sahne-Meerrettich. Also was ja im Prinzip einfach Meerrettich mit geschlagener Sahne ist. Was du dir ja auch im Glas einfach kaufen kannst.
Ich liebe Sahne-Meerrettich.
Ich finde es richtig geil.
Finde ich total lecker. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über meine... genau wie Nasenspray. Ich darf das einfach nicht kaufen.
Meerrettich, ja.
Es ist ja letztendlich ein Sahne-Meer, weil es so ein luftig aufgeschlagener Frischkäse ist. Ja, finde ich glorreich. Passt natürlich hier ganz klassisch irgendwie ein Räucherfisch dazu. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich finde da auch eine frische Gurke und ein bisschen Dill.
Ja.
Absolut fabelhaft drauf. Auf dem touristischsten Weihnachtsmarkt in Köln gibt es natürlich einen Reibekuchenstand und dann ist es auch immer auf Englisch übersetzt und dann beobachte ich ja einfach wahnsinnig gerne, wenn Touristen an diesem Stand stehen und denen dann quasi erklärt wird, was Reibekuchen sind und was man da klassisch dazu isst. Und natürlich das gelbe Pöttchen oder auch Apfelmus, aber ganz, ganz häufig auch ein Preiselbeersahne.
Oh,
da würde ich wohl auch mitgehen.
Oh.
Da bin ich am Wohl.
Ja.
Oder? Eine Preiselbeersahne. Und es gibt auch die Option Sahne, Meerrettich und Lachs auf dem Reibekuchen.
Ich würde mir das auch auf dem Reibekuchen, würde ich es mir machen. Ich würde es mir auch auf eine Waffel machen. Auf so eine.
Oh.
Auf so eine, weißt du? So eine.
Du bist beim Preiselbeeren? Bei der Preiselbeere?
Nee, ich bin beim Lachs und Sahne, Meerrettich.
Lachs
und
Sahne, Meerrettich auf einer Waffel. Du bist wild.
Ja, eher so eine salzige Waffel dann, weißt du?
Ja,
so eine Käse oder irgendwie sowas.
Absolut OG wäre ja auch sowas wie ein Pumpernickel.
Ja, ja, hat dann
wobei
auch.
Wobei ich einen Reibekuchen schon eher nehme.
Ja,
obwohl, nee, Pumpernickel ist schon geil.
Pumpernickel, das ist halt dann, finde ich, ein ganz anderes Gericht, weil voll. Pumpernickel halt so eine Süße hat. Ne?
So ja, aber auch irgendwie so eine Säure, die auch so ein kleines bisschen hinten zwickt.
Ja.
Und hat einfach auch nicht, hat einfach eine andere Struktur als so ein Reibekuchen. Der muss ja, du musst da reinbeißen und hörst richtig das Crunchen wie aus der Werbung. Ja, aber ich finde, ich habe tatsächlich noch nie Reibekuchen mit Preiselbeersahne gegessen und befürchte, dass ich das dieses Jahr wohl mal in Angriff nehme. Klingt einfach nur köstlich.
Wir müssen über Schaumsüppchen reden und wir müssen, glaube ich, auch ein Schaumsüppchen essen, Jule. Und wie bevor gesagt, wir das essen, können wir das kurz kochen.
Wir haben versprochen, dass wir heute auch einen kleinen Ausflug in den Frühling machen und genau das machen wir jetzt.
Der passiert jetzt.
Anke, wir pürieren gleich Frühling. Wir machen ein kleines Schaumsüppchen.
Finde ich gut, weil...
it is time.
Ja, und ich bin vielleicht, wenn da Schaumsüppchen steht, denke ich vielleicht sofort so, oh, hör auf.
Komm. Verstehe.
Hör auf mit dem Schaumscheiß jetzt hier.
Du, vielleicht machen wir dann kein Schaumsüppchen, sondern ein Samtsüppchen, weil wir da auf jeden Fall Sahne reinschütten und weil die Krokusse sind überall. Es geht los mit Heuschnupfen, da ist der Bärlauch nicht weit. Ja? Ich finde aber, wenn man, also Bärlauchsuppe ist ja auch gerne quasi irgendein neutraler Grundton und dann wird mir das mit dem Bärlauch einfach manchmal zu streng. Mhm. Deswegen habe ich mich für Kohlrabi entschieden. Finde ich, passt einfach so eine ganz, ein bisschen wie so ein Mairübchen.
Ja.
Passt da gut zu und damit die aber trotzdem noch ein bisschen Konsistenz bekommt, machen wir ein paar Kartoffeln mit rein.
Ja, das weil heißt, sonst, weil das ist nämlich auch keine gute Idee, wenn man dann, also entweder nur Sahne, weil nicht Kohlrabi und dann nicht ein stärkehaltiges Produkt.
Und der Kohlrabi an sich hat quasi gar keine Stärke, nee. Deswegen ist da so eine nette, also wir wollen ja. keine sämige Kartoffelsuppe,
nein.
wir machen schön quasi ja. halb-halb. So, das heißt, du hast ein paar Schalotten vor dir liegen, man kann locker eine Zwiebel nehmen, Schalotte ist einfach ein bisschen süßer, ein bisschen milder. Die dünsten wir schön mit Butter, also in Butter dünsten wir die an.
Aber das heißt, die müssen dann auch nicht in ganz kleine Stücke, ja. sondern da reicht so eine Ring.
Ja, ganz klar. Wir pürieren das anschließend.
Ja.
Stellt die richtigen Fragen. Währenddessen kann ich mal ein bisschen Kartoffeln schälen und Kohlrabi schälen. Wir machen auch eine kleine Einlage, die wir so ein bisschen andünsten. Und dann wird das ganz lecker. Dann lassen wir das gleich mal ein bisschen blubbern. Ja, los geht's. Mehlig kochende Kartoffeln sind an dieser Stelle eine gute Idee. Vorwiegend festkochen geht ja auch, weil wir haben ja gelernt, dass auch vorwiegend festkochende viel Stärke haben. Aber die mehlige, die zerfällt halt so richtig schön. Wir wollen die Kartoffel hier ja wirklich hauptsächlich als Bindemittel drin haben.
In was für einen Aggregatzustand soll ich die Kohlrabi schneiden?
Ich würde die in so mittelgroße Würfel schneiden. Weil super fein muss es ja nicht sein, weil wir es ja pürieren. Aber je größer die sind, umso länger braucht die Suppe halt. Und den Bärlauch nicht wundern. Also wir hauen das jetzt gleich mal alles in den Topf, Gemüsebrühe dazu. Und den Bärlauch gebe ich wirklich nach 20 Minuten, wenn alles weich ist und kurz vorm Pürieren, gebe ich ja. den Bärlauch dazu. Weil ansonsten, der Bärlauch ist einfach super intensiv und dann schmeckst du auch von dem Kohlrabi gar nichts mehr. Deswegen würde ich den da wirklich, machst du zum Schluss dabei.
Die Zwiebel meldet sich.
Auch ganz wichtig, was heißt ganz wichtig, wir dünsten. Wir wollen eine möglichst helle Cremesuppe, das heißt, wir brauchen nicht wahnwitzige Röstaromen.
Die Maya-Redaktion darf heute, hat Redaktionsschluss.
Die hat heute mal Pause, die kann schon mal Feierabend machen und ein Aperol neben dem Krokus im Sonnenschein trinken. Wir wollen so ein bisschen dünsten. Da braucht so eine Schalotte natürlich, da braucht die ein paar Minütchen für und auch eher so mittlere Hitze, schön in der Butter. Kriegst gleich noch eine Prise Salz, eine Prise Zucker, du kleine Schalotte hier. Und dann kommen da eben auch schon unsere Kohlrabi- und Kartoffelwürfel zu und die müssen wir jetzt nicht anbraten oder sowas, ne? Brauchen wir nicht.
Zap, zarab.
Zap, zarab. Brühe drauf. Würdest du mir mal die Pfeffermühle reichen? Und ich mache hier mal ein bisschen Muskat. Unser Gemüse ist quasi bedeckt. Mhm. Wir machen mal ein Deckelchen da drauf und lassen das jetzt. Also es muss einmal aufkochen natürlich, darauf warte ich eigentlich noch. Und dann mache ich mal so Deckelchen drauf und dann darf das da mal so 20 Minuten locker vor sich hin blubbern.
Ich habe heimlich schon mal Butter aufgestellt.
Aber ganz heimlich. Ganz heimlich, genau. Du brätst gleich quasi die Einlage. Die ist natürlich optional, aber ist auch schön, wenn man da in der Suppe noch so ein bisschen was da unten drin hat. Dafür brauchst du auch wirklich lediglich hier deinen herrlich klein gewürfelten Kohlrabi, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und ein bisschen Zitrone kriegst du gleich noch. Ich kann währenddessen hier mal ein bisschen Lärm machen. Ja, das sieht doch so aus als...
Bärlauch jetzt auch rein, ne?
Den gebe ich jetzt gleich dazu, genau. Ja. Und dann wird er ordentlich püriert. So, was hier so raschelt, ist natürlich der Bärlauch. Ich bin nicht durch den Wald gestapft und habe auf allen Vieren dran gerochen und geschnuppert, sondern ich war einfach im Supermarkt.
Da muss man sich auch keine Gedanken um die Handstraußregeln machen.
Ja, und auch nicht um den Fuchsbandwurm und auch nicht um, ob das jetzt gerade eine Hundestrecke ist. Um derlei Dinge muss man sich da keine Sorgen machen. Finde ich gut. Und natürlich, wir sind ja schließlich in der Sahnefolge. Kommt jetzt hier Sahne rein. Guck mal, du kriegst hier ein bisschen Zitrone. Obacht Kerne.
So, Anke, haben wir jetzt hier mal ein kleines, wir haben ein Kohlrabi-Bärlauch-Süppchen.
Ich hatte direkt einen Einlagenbissen auch.
Mhm.
Finde ich sehr, sehr schön.
Mm.
Cremig, sauer, frisch.
Und wenn man die Suppe so pur ohne die Einlage probiert, finde ich, ist die schon irgendwie sehr dicht an einer leichten Spargeligkeit dran.
Total krass.
Da ist man wirklich, also bei einer Blindverkostung.
Ich wüsste nicht, ob ich es erkennen
würde. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich einen schlechten Tag habe, würde ich wahrscheinlich wirklich Spargel sagen.
Wenn du einen schlechten Tag und schlechten Spargel hast.
Ja, genau das. Danke, danke, vielen Dank.
Schlechter Tag und schlechter Spargel.
Ist immer ein schlechter Tag, ganz ehrlich. Deswegen, ich finde, die Suppe an sich ist relativ dicht an der Spargeligkeit. Mir gefällt es total gut, dass ordentlich Zitronensaft an den gebratenen Würfelchen dran ist, weil da kommt dann nochmal ein bisschen die Säure um die Ecke.
Total gut.
Weil die Suppe an sich ist, die hat auf jeden Fall ein bisschen was Süßliches. Hat so, ich finde, die hat eine richtig geile Konsistenz, weil sie genau diese Mischung aus ein bisschen Kartoffel, bisschen Sahne, aber eben auch sehr viel Flüssigkeit vom Kohlrabi und von der Brühe. Also es ist keine zähe, dicke Pampe.
Nee, gar nicht.
Sondern ich finde die Konsistenz wirklich sehr, sehr schön.
Ist was, was ich mir super selten koche, so eine Art von Suppe. Ich bin normalerweise immer so Eintopf.
Ja.
Da wird meistens entweder gar nicht püriert oder nur mal grob püriert. Und das ist was, was ich mir wirklich maximal zweimal im Jahr koche.
Aber ich frage mich dann auch ehrlich gesagt, warum mache ich mir das so selten? Weil ich es eigentlich echt geil finde. Genau, den Effekt
habe ich gerade auch.
Ich da glaube, jetzt so ein Sauerteigbrot oder auch ein Baguette noch dabei, ist ja mega.
Voll.
Mhm. Ich finde es richtig geil, ich finde es richtig lecker. Mir gefällt das gut. Eine Sache, also wenn ihr euch jetzt ein giftgrünes komplett emulgiertes, ja nee, emulgiert ist die schon. Sagen wir mal so, ich habe die Suppe mit einem Zauberstab püriert und Bärlauch ist eine relativ faserige Angelegenheit. Für den Fall, dass ihr, also im Sinne von, dass ihr möchtet, dass es eine komplett grüne Suppe ist und man erkennt nirgendwo mehr eine Bärlauchfaser, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt einen Thermomix.
Entweder oder ihr habt so ein Hochleistungsmix, dann Weitermix oder
genau sowas wie ein Smoothie Maker oder sowas. Ihr habt ein Gerät, was richtig viel Wumms hat und ordentlich klein püriert, fein püriert. Zweite Option wäre, ihr packt nicht den Bärlauch in den kompletten Pot mit Suppe, sondern ihr schnappt euch separat vielleicht einen Messbecher, schnibbelt da relativ klein euren Bärlauch rein. Also auch nicht irgendwie, ich hab den so grob geschnitten, ehrlich gesagt. Und je kleiner ihr den schneidet, umso besser, ne, durchtrennt ihr ja natürlich die Fasern. Und dann nehmt ihr so einen Teil von der Suppe ab, sodass ihr weniger Flüssigkeit für mehr Bärlauch habt. Dann hat einfach der Bärlauch weniger Raum zu entkommen, sagen wir mal so. Also ich finde, mir gefällt das so jetzt gerade ganz gut.
Ich finde super.
Ich musste, beim Pürieren war ich einen Moment enttäuscht und dachte mir, komm, jetzt wird sich ja wohl die letzten Fetzen, die werden sich jetzt ja wohl hier noch, also die Suppe ist ein bisschen grüner geworden, aber es sind auf jeden Fall noch relativ deutlich so ein paar Bärlauchfetzen zu erkennen. Wie gesagt,
das wäre Absicht. Ich wusste das ja nicht. Ich habe ja während des Pürierens nicht in deinen Kopf geguckt.
Also für den Fall, dass ihr sagt, nee, ich möchte gerne, dass das alles total homogen, absolut grün und ohne Fetzen ist, schnappt euch einen Hochleistungs-Super-Duper-Mixer oder B, nehmt ja vielleicht so ein Drittel oder so ein Viertel von der Suppe ab und mixt das separat mit dem Bärlauch. Und wenn das richtig schön klein und grün und fein ist, so wie ihr das gerne hättet, dann könnt ihr diese ganze grüne Pampe in die restliche Suppe kippen.
Ich habe heimlich, während du deinen Püriervortrag gehalten hast, habe ich einfach alles aufgegessen.
Geil.
Mein Schüsselchen ist leer. Ich habe manchmal halt so ein bisschen so eine Schaumsüppchensperre. Ich glaube, das kommt aber auch von sowas wie, dass dann auch gerne.
Du sehr viel das perfekte Dinner geguckt hast.
Ja, wahrscheinlich. Und das bei Küchenschlacht passiert ist. Ich gucke gerade gar keine Küchenschlacht, weil es so viele andere Formate gibt, die ich gucken muss. Nicht, dass irgendjemand gefragt hätte. Aber deswegen bin ich bei Küchenschlacht nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Aber da passieren auch immer noch Cappuccini. Da passiert so ein Pilz-Cappuccino oder was weiß ich nicht was. Irgendein Cappuccino, was im Prinzip immer heißt, da ist eine Rahmsuppe, hat stattgefunden und dann wird entweder nochmal ein Schaum extra gemacht oder es wird versucht, die Suppe ganz doll schaumig zu schlagen und dann wird es natürlich dann auch in einer Tasse oder in einem Glas serviert, wo ich mich frage, kann ich bitte einen Teller haben? Ich will das nicht aus so einer doppelwandigen Cappuccino-Tasse trinken, möchte ich gar nicht.
Ich habe die Bäckchen voll Kohlrabi und schüttel den Kopf. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte einen Suppenteller.
Und ich habe halt das Gefühl, dass es oft steht dann da irgendwie Schaumsüppchen. Das heißt, dass dann jemand kurz vorm Servieren nochmal den Pürierstab reingehalten hat, was aber oft auch nicht so richtig funktioniert, weil ich glaube, eigentlich bräuchtest du auch sowas wie Lecithin oder irgendwie sowas, was der ganzen Nummer dann Stand verleiht. Oder du musst halt wirklich eine Sahne schlagen und dann so eine Sahne mit Geschmack da drauf schmeißen oder irgendwie sowas.
Absolut, du hast komplett recht. Das Ding ist natürlich, dass du quasi einen sehr einen fluffigen Schaum mal an, also der Schaum wird in der Theorie genauso gemacht, wie du es sagst. Du hast, sagen wir mal so wie hier, du hast dein Kohlrabi-Süppchen, das hast du fein püriert. Da ist auch in der Suppe ist auch schon ein kleines bisschen Sahne drin, dass du halt quasi eine Cremesuppe hast. Ja. Und dann nimmst du einen Teil davon runter, erhöhst die Sahneportion, dass es natürlich auch heller ist.
Ja.
Und dann hältst du da mal kurz den Zauberstab rein, den Pürierstab, dass es halt schaumig ist. Und dann hast du relativ wenig Zeit. Das muss wirklich kurz vorm Servieren. Also die ja. Servicefachkraft steht da und hat quasi die Hand am Teller. Dann kommt von hinten noch einmal so dieser ja. Löffel mit diesem ja. weißen Schaum.
Ja.
Der potenziell eventuell dann immer noch nach Kohlrabi schmeckt, nur halt in einer etwas runtergeteilten Form.
Ja.
Und dann muss das sofort weggebracht werden. Natürlich ist diese Suppe aber, wenn es gut läuft, ist diese Suppe heiß. Das heißt, sobald du da irgendwie, ist, kennst du ja auch von allem Möglichen, von Kakao mit Sahne so oder von deiner heißen Waffel, von deinem warmen Apfelkuchen, sobald du natürlich diese kalte, geschlagene Sahne auf etwas Warmes gibst, macht dir das natürlich einen Abgang und fängt natürlich an zu schmelzen. Schmelzen.
Ja, deswegen
ich Lecithin find, ist da eine gute Idee. Ich überlege gerade, womit wurde das denn noch gemacht? Ja, ich glaube, sowas wurde gerne mal eingesetzt. Was ich eine nette Spielerei finde, aber ich möchte trotzdem, ich möchte keinen Cappuccino.
Cappuccino.
Ich möchte keinen Cappuccino, ich möchte keine Tasse. Und mir werden so herrliche Reels reingespült, was sich Spitzenrestaurants einfallen lassen, in welchen absurden Gerätschaften sie ihre Dinge servieren, sodass dann irgendwie, was weiß ich, das Dessert in der Gießkanne kommt, kann mich drüber totlachen.
Heißt, es gibt doch auch so eine Count We Want Plates oder irgendwie sowas. Ja. So, wenn dir die Pommes auf einer Schaufel serviert ja. wird und man denkt so ein bisschen so,
Leute,
boah Leute, ich stell einen mir haben? Einen Teller einfach hin, danke.
So ist süß gemeint, aber nee. Genau, und deswegen, aber was ich halt gerade, also unsere Suppe hätte man natürlich auch anders gestalten können. Also du machst dein Kohlrabi-Kartoffelsüppchen mit ein bisschen Sahne lecker abgeschmeckt und dann hast du eben separat, du nimmst eben was von dieser Suppe runter und pürierst das mit Sahne und diesem Bärlauch, sodass du halt einen richtigen grünen Schaum hast und dann gibst du natürlich diesen grünen Schaum so mit einem Löffel, gibst du den oben drauf. Das sieht natürlich auch irgendwie, das sieht schon auch schön aus. Wie gesagt, ist relativ schnell wieder weg, weil es einfach Schaum auf warmer Suppe ist. Und es ist natürlich, ich bin immer bei so, oh, ich finde, man muss mal ganz doll zwischen Effekthascherei und bringt's mein Gericht weiter trennen. Und ja, da bin ich auch immer ein bisschen, oh, da bin ich ein bisschen härter. Aber das Schaumsüppchen an sich, also ich verstehe, warum, was dein Problem damit ist. Ich würde vielleicht sagen, beim Schaumsüppchen schließe ich mich an, aber ich bin Team Samtsuppe. Ich liebe ein Sahnesüppchen. Das mag ich schon, also genau das, was wir hier gemacht ja. haben. Das liebe ich mit Pfifferlingen,
ja.
mit Erbsen. Hier, wenn irgendwann.
Da wird es auch sehr grün dann.
Ja, also so richtig mit frischen, aber auch mit Thekeerbsen ist auch geil. Ich finde so ein Erbsenrahmsüppchen finde ich mehr, also ein ja, doch, es kommt auch in die Suppe, kommt ein bisschen Sahne und dann darf da oben auch ruhig ein Schaumklecks drauf sein.
Eine Sahnehaube. Eine good old Sahnehaube.
Good old Sahne. Finde ich richtig geil. Ich bin auch absolut Team Spargelcremesuppe. Finde ich mega. Und da sind wir ganz, ganz arg da sind wir im Samtsuppenbereich. Und ich würde gerne den Moment nutzen für eine meiner liebsten Rubriken ever, und zwar ein Bocuse-moi.
Mhm.
Bei Bocuse-moi erklärt Umami Town ja immer gerne eine Vokabel aus der klassisch-französischen Küche. Und heute erklären wir die Velouté, a.k.a. die Samtsoße. Mhm. Das kann man tendenziell auch fast ein bisschen in die Suppe übersetzen, weil das, ja, was für die Samtsoße gilt, gilt auch für die Samtsuppe.
Manchmal wird Velouté doch auch wie so eine Suppe serviert, habe ich das Gefühl, oder? Oder?
In der Regel wird dann bei einer Velouté, es ist wirklich eher eine weiße Grundsoße im klassischen Sinne, aber sie wird natürlich gerne mal mit, quasi wenn du mehr Fond, mehr Brühe reinmachst, bist du Rubbel die Katz natürlich bei einer Suppe.
Dann fangen wir mal an, was die klassische Velouté ist.
Klassische Velouté aka Samtsoße, haben wir ja schon gesagt, ist eine von diesen Grundsoßen. Es gibt ja diese 5 Grundsoßen, das ist die weiße Grundsoße und das ist eine Mehlschwitze. Hast du neulich erst gemacht, hast du gemacht wie eine 1, macht dir so schnell keiner vor, war genial, einfach Butter rein, Mehl drauf, umrühren.
Und dann Milch drauf.
Und dann, ganz genau, beziehungsweise oder in dem Falle halt Fond und auch nur nicht immer den kompletten Fond. Fond ist auch immer ein feines Wort für Brühe. Und da den auch nicht direkt tutti completti drauf, sondern immer schluckweise mehr oder weniger, damit du keine Klümpchen reinrührst und dann kommt eben bei einer Velouté noch zusätzlich Sahne dazu und wenn es legiert wird, dann sogar noch ein Ei. Und ich empfehle aus tiefstem Herzen, ich habe hab das wirklich sehr, sehr gerne gelesen, ich empfehle aus tiefstem Herzen den Wikipedia-Artikel zur Samtsoße. Da werden halt weitere Versionen aufgelistet. Da kann man mal so ein richtig, es ist ein Shallow Dive in die klassisch französische Küche. Aber da werden halt so Dinge aufgelistet wie, also so Soßen und Garnituren, von denen man wahrscheinlich noch nie was gehört hat, aber na, vielleicht stolpert man drüber. Die Aurore oder Aurore, das ist dann eben eine weiße Velouté, aber eben mit einem Tomatenpüree oder auch so ein Schätzchen habe ich noch nirgends gehört, weil ich bei Villeroy eigentlich immer an Waschbecken.
Villeroy und Boch.
Exakt, ich sehe ja, immer oder, an Waschbecken.
Doch auch Porzellan.
Oh ja, stimmt.
Porzellan?
Ja.
Porzellan und Porzellan.
Porzellan und Porzellan. Die sind spezialisiert. Und wenn Villeroy tatsächlich auf einer Speisekarte jemals stehen sollte, ist damit in der Regel nicht die Armatur oder der Teller gemeint, sondern eine weiße Velouté mit Pilzen, Eigelb, Zitrone, Schinken und Trüffel.
Was ich aber auch schon wieder, das ist schon fast wie à la Panna für Reiche.
Wie heißt nochmal der Salat, den es in jedem italienischen Restaurant gibt, wo da auch mal Schinken, Ei, Thunfisch,
Insalata, Mister.
Capricciosa.
Ach so, ja, wie die Pizza Capricciosa.
Irgendwie ist Villeroy quasi Capricciosa nur in Soßenform.
Was man ja auch gerne mal vergisst, ist, dass ein ganz klassisches Kartoffelgratin, das wird nicht zubereitet mit Kartoffeln mal anders.
Nee. Und auch nicht mit ein bisschen Brühe und dann kommt ein bisschen Käse oben drauf. My ass, Freunde.
Das wird eigentlich entweder mit keinem oder mit wenig Käse zubereitet und eigentlich mit Sahne. Das sind eigentlich Kartoffeln, gerne roh, dünn aufgeschnitten mit Sahne. Das ist das Kartoffel.
Das ist vollkommen korrekt.
Radar.
Das ist vollkommen korrekt und deswegen können wir natürlich auch in unserer Sahnefolge nicht über Kartoffelgratin sprechen, weil es ist tatsächlich, also die Kartoffeln werden in der Sahne letztendlich gegart und das, was da oben so gülden vor sich hin blubbert, ist letztendlich die Sahne. Manchmal wird noch ein bisschen Käse oben drauf gemacht. Ja, ich weiß, das stößt viele Leute ab, die eine andere Vorstellung von diesem Gericht haben, aber genauso ist es.
An dieser Stelle so. Können wir auch nochmal sagen, Mandoline forever. Weil
Mandoline, beste Line.
Ja, weil damit kriegst du die Kartoffeln halt auch so dünn geschnitten, dass die dann auch in der Sahne garen in unter 3 Stunden, weil die einfach nicht so dick sind wie ein kleiner Finger, sondern einfach so, dass du fast durchgucken kannst. Und das ist halt geil.
Und sie ist jetzt, vorhin wollte ich unbedingt einen Apfelkuchen mit Schlagsahne, jetzt hätte ich gern Kartoffelgratin, wo ist auch viel Sahne drin.
Ja,
aber die Sahne ist ja hier im Soßenbereich, da kann so eine Sahne einfach sehr, sehr viel. Ich wäre, glaube ich, wirklich persönlich, it's a hate crime, wenn du mir einen Brezelknödel ohne einen Pilzrahmen servierst. Du hast gerade schon sowas, hast du auch recht, du hast gerade sowas gesagt, wie dass man auch mal einen Spinatknödel mit einer braunen Butter essen kann. Ja,
aber
okay.
Da sind wir natürlich in Südtirol und damit
hast
sind,
du recht.
Und da sind wir aber dann, ich finde Spinatknödel ist aber auch, das ist was anderes. Beim Brezenknödel will ich auch einen Pilzrahmen.
Oder?
Ja,
und auch nicht
jeden
einfach
Fall.
Nur Pilzsoße, sondern, nee, Freunde, Rahmen. Wir haben es hier mal gesagt. Rahmen, Schlagoberst.
Auf jeden Fall.
Ich habe neulich noch, ja, ich glaube, das Rezept haben wir hier auch schon mal zusammen gemacht, dass ich so Hackfleischbällchen bzw. Salsiccia so ein bisschen angebraten habe, habe da ordentlich Tomatenmark und das dann halt mit Sahne abgelöscht, sodass du halt so eine richtig feiste Tomatenrahmsoße hattest. Also das mache ich auch ab und zu. Ich hatte da irgendwie länger einen Störer mit, so was, ich will doch keine Sahne an meiner Tomatensoße. Nee, du musst es dann schon so ein bisschen dicker einkochen lassen und dann hat das direkt sowas, so eine richtig schöne Feistigkeit. Doch, und also in der klassisch-französischen Küche wird natürlich auch gerne mal mit einem Rahmsüßchen gearbeitet, haben wir in der Likörfolge, glaube ich, schon besprochen. Auch irgendwie so ein Sherry-Süßchen, da muss zwingend irgendwo mal ein Schluck Sahne um die Ecke kommen. Oder natürlich auch gerne so Cognac, so Cognac-Süßchen. Absoluter Klassiker, da muss natürlich zwingend auch mal eine kleine, junggeschlagene Sahne um die Ecke kommen.
Was ich ein bisschen wild fand, war, wir haben ja eben auch schon über Erdbeeren mit Sahne kurz gesprochen, haben wir auch in der Erdbeerfolge, haben wir auch über dieses ganze Wimbledon-Thema und wie viele Erdbeeren da...
Du liebst Wimbledon so sehr.
Ja, ich habe ja keine Ahnung von Tennis, aber ich finde es, ja, I'm here for the culture, muss man sozusagen. Und tatsächlich gäbe es das alles nicht ohne diesen, ja, legendären, ohne diesen König Henry VIII, Heinrich der Achte.
Wow, okay.
Nicht so ein geiler Typ. Hm. Das ist der Typ, der war irgendwie 6-mal verheiratet, 2 von seinen Ehefrauen hat er hinrichten lassen. Das ist jetzt nicht so.
Nee, wirklich nicht so ein geiler
das
Typ.
Das ist so ein legendärer König im Sinne, nicht, ja. Not in a good way.
Ja.
Auf jeden Fall hatte der so ein Buddy, der in seinem Team da drin war, Kardinal Thomas Wolsey. So. Und da an den Höfen musste ja immer fett gekocht werden und da hast du, glaube ich, teilweise für 800 Leute am Tag Essen geschickt und so. Und
Wahnsinn.
Das war so, wir sind da im 16. Jahrhundert, ne? Und auf diesen Kardinal geht Strawberries und Cream zurück. Wahrscheinlich hat der das nicht erfunden, sondern einer seiner namenlosen Köche, die da in diesem Team gekocht haben.
Herr Kardinal hat es immer eingefordert.
Ja, oder der feine Kardinal hat es irgendwie Henry VIII hingestellt oder irgendwie sowas. Und da ist tatsächlich diese Jahre, also Wimbledon gibt es seit 1877, also seit Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja.
Erdbeeren mit Sahne, da ist immer eine Jahreszahl, die genannt wird, 1509.
Nein.
Also wir sind quasi 300 Jahre noch mal vorher so. Und erstmals aufgeschrieben, also die haben ja da immer so fette Bankette gemacht und so, ne? Und dann haben sie halt Erdbeeren mit Sahne, so. Und dann haben sie da hingestellt und das erste Mal aufgeschrieben ist es in einem Buch. Ich war mal wieder auf archive.org, wo man sich dann so ganz alte PDFs, ich habe mir von Altenglisch Sachen zurück übersetzen lassen, damit ich das alles verstehe.
Liebe ich doch nur alles dran.
Es gibt nämlich ein Buch, das ist von 1548, The First Book of the Introduction of Knowledge. Also das erste Buch, wo Introduction heißt so Einleitung, Wissen ist Knowledge. Das war so eine Mischung aus Reiseführer, Gesundheitsratgeber und Enzyklopädie.
Will ich jetzt haben.
Das hat so ein Typ geschrieben.
Ist ein kleines Verbrauchermagazin.
Ja, genau. Auf jeden Fall, ich habe gerade vergessen, wie der Typ heißt. Ich kann euch das auch mal in die Shownotes noch packen. Auf jeden Fall schreibt dieser Typ halt in diesem Buch, dass rohe, also ungekochte Sahne mit Erdbeeren oder mit Blaubeeren, Hurtleberries, gegessen wurde und dass das ein Rural Man's Feast war. Also dass das so ein richtiges, ja, so ein Festessen, ne? So ein Feast ist ja so ein Festessen. Und da steht nämlich auch drin in diesem Buch, dass das ein bisschen in Jeopardy, also wie so ein Glücksspiel auch ist, das zu essen, weil es potenziell total gefährlich war, weil wir sind ja im Jahr 1548, wir sind im 16. Jahrhundert, potenziell ungewaschenes Obst, keine Pasteurisierung, da kannst du dir halt auch mal den einen oder anderen Keim einfangen und dann kann deine Erdbeeren mit Sahne dich halt auch mal schnell um die Ecke bringen.
Finde ich spannend, dass du das so einordnest, womit du natürlich recht hast. Auf der anderen Seite dachte ich gerade, dass Verbrauchermagazine im Jahr 2026 nichts anderes machen, als auch häufig so ein bisschen diese Ängste schüren nach dem Motto, wenn du einmal in einen ungewaschenen Apfel reingebissen hast, dann kannst du dir eigentlich auch die Krebsvorsorge sparen, weil dann ist eh vorbei. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich hier auch alles ein bisschen Satire, ne? Bitte Obst waschen, ganz wichtig, und auch mal gucken, was da so auf dem Feld draufgejagt wurde. Und ich dachte nämlich gerade, ja, Momente mal, wir waschen unser Obst ja natürlich auch, weil das irgendwie im Laufe der Produktionskette irgendwie durch 35.000 Hände gegangen ist, gefühlt.
Ja.
Aber wir waschen das natürlich auch, um da das von runter zu waschen, was da auf dem Feld, Pestizide und so weiter eben draufgebracht wurde. Und das wird ja wohl wenigstens 1548 nicht der Fall gewesen sein. Aber natürlich super schmuddelig und die Gefahr, dass dich ein Keim um die Ecke bringt, Natürlich ist die hoch, aber musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Guck mal, Verbrauchermagazin damals.
Die hatten noch kein hier Elektrolytepulver für, wenn du doch mal einen
Deutschballer hast. Ja, oder mal ein bisschen Aktivkohle für, wenn die nicht pasteurisierte Milch da.
Auf jeden Fall ist Erdbeeren mit Sahne 300 Jahre älter als Wimbledon.
Finde ich unglaublich. Finde ich wirklich unglaublich.
Ja. Aber seit dem ersten Wimbledon-Turnier 1877 gibt es das dort auch.
Ich habe nur von wegen historischer Kontext zum Thema Sahne gelesen, aber es ist ja auch vollkommen klar, die Sahne ist ja quasi der Rahmen der Milch. Und das ist natürlich auch das Fett, ist immer ein Zeichen für Reichtum und eben auch das, was Landwirte, die dann Vieh haben, auch meistens eher verkaufen. Und deswegen, also diese Sahne und auch genauso wie Butter ist immer ein Zeichen von Reichtum, wurde auch regelmäßig, ist wahrscheinlich heute manchmal immer noch so, dass es wirklich auch so ein bisschen als Währung gehandelt wird.
Ist doch jetzt immer noch so, dass die Butterpreise aktuell gerade wieder total krass hochgehen und ist ja auch, je besser das Vieh gefüttert wird und je besser es dem Vieh geht, desto besser geht es der Milch.
So, dann kannst du dir halt an exakt einem Finger abzählen, welche Herrschaften es da sind, wo der Kardinal daneben steht und sagt, wir essen jetzt mal ein bisschen Sahne mit Erdbeeren.
Erdbeeren mit Sahne, wie wäre es denn damit?
Ach, heute gibt es keinen Haferschleim. Es gibt Sahne mit Erdbeeren, ja.
Mir fällt gerade ein, Jule, wir haben ja da dieses Staffelrezept, ne? Und nächste Woche ist ja Staffelfinale, also in der nächsten Folge. Das heißt, wenn ihr noch mitraten wollt, Umami Town Überraschungspaket, um nichts weniger geht's, müsst ihr jetzt den Podcast pausieren und uns versprechen, dass ihr die E-Mail nicht geschrieben habt, bevor ihr gehört habt, was es in der nächsten Folge gibt. Die letzte Zutat, die wir quasi in unser Köfferchen packen, das war die Sahne, das wird die Sahne gewesen sein. Wir machen jetzt gleich die Hausaufgabe, danach sprechen wir darüber, was es dann in der nächsten Folge gibt.
Also ihr könnt jetzt noch eine E-Mail abschicken.
Jetzt könnt ihr noch eine E-Mail abschicken.
Aber dann ist es gleich auch vorbei.
Das ist auch ein bisschen eine Vertrauensbasis, die hier herrscht, Leute.
Das ist ein bisschen wie an einem Eierstand und da steht so ein Sparschwein und da kann man reinschmeißen, was man spenden. So ungefähr ist es hier spendenbasiert.
Wir gehen in den Vertrauensvorschuss und ihr missbraucht das bitte nicht. Nee. Danke.
Vielen herzlichen Dank.
Es ist auch ein bisschen eine Oldschool-Folge, ich liebe das aber ein bisschen, weil du hast eine richtig schöne Hausaufgabe reingeschmissen, Jule, wo ich auch direkt denke, das will ich mir jetzt kochen.
Ja, du hattest, da hast du mich aber auch mit ein bisschen in Verlegenheit gebracht, du hast sofort getönt, boah, lass Waffeln mit Sahne machen und ich so, oh Gott, ich kann an nichts anderes mehr denken als an Waffeln mit Sahne, aber ich dachte mir, weil unsere Staffel dieses Mal eben, weil wir uns die Sache ausgedacht haben, beziehungsweise es wurde ausgedacht, mit alle Zutaten ergeben ein Rezept und so weiter. Es ist halt alles sehr, sehr süß geworden. Deswegen sind wir gerade ein bisschen, wir haben uns dann doch für salzig entschieden, weil wir beide Bock haben, und zwar ein Hühnerfrikassee.
Oh.
Also ich finde, wir haben heute genug klassische französische Küchenvokabeln gelernt. Mhm. Ich finde, ihr könnt das Buch beiseite legen. Könnt ihr einen Kugelschreiber beiseite legen. Ihr werdet nicht abgefragt. Das kommt nächste Woche nicht im Test vor, keine Sorge. Es gibt noch so einen Unterschied zwischen, was ist eigentlich ein Frikassee, was ist ein Blanket. Das klären wir beim nächsten Mal irgendwann mal. Da reden wir irgendwann mal anders drüber. Ja. Wir machen auf jeden Fall ein leckeres Hühnerfrikassee, schreiben euch ein schönes Rezept rein. Ihr könnt da reinpacken, was immer ihr möchtet. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist total plain. Ich möchte quasi nur mein schönes, kleines, das ist eine Velouté. Das ist eine 1A-Velouté, was da dran kommt. Es ist eine Mehlschwitze mit einem Fond und mit ein bisschen Sahne.
Mhm.
Und ihr könnt entscheiden, da kommt bei mir nur quasi das, also man kocht ja letztendlich für den Fond ein Suppenhuhn aus. Mhm. Und dann schnappt man sich anschließend dieses Huhn und zupft alles davon ab. Es ist ja kein geschnetzeltes.
Ja.
Sodass du hast ja kein gebratenes Fleisch, sondern du hast eben ein gekochtes, gesottenes Fleisch, mehr oder weniger. So, und dann zupfst du halt dieses Fleisch von der Karkasse runter und dann kommt das halt, dann machst du halt separat, machst du deine Mehlspitze, dann hast du dir ja deine köstliche Geflügelbrühe gekocht und dann kommt da eben ein bisschen Sahne dazu. So, und dann gibt's ja Leute, die sagen, ich möchte da gern noch ein Möhrchen drin haben, bisschen Erbschen. Manche Leute machen da Spargel rein. Oh, lecker. Lecker.
Fast schon Leipziger Allerlei.
Ja, kurz vor Leipziger Allerlei. Und noch ein paar, also es gibt auch Leute, die machen grünen Spargel dran. Bei mir wäre es irgendwie der weiße.
Bei mir wären es Möhrchen und Erbsen. Und das war's.
Ich glaube, ich käme mit einer Kapa vorbei. Ich glaube, ich kenne, aber ich, du, ich
da ist immer dann auch, mit also da vorbei. Ist so ein bisschen euer Gestaltungsspielraum dann auch angesagt. Genau. Also wir setzen euch im Prinzip das Grundrezept da rein und dann müsst ihr einfach überlegen, ob da jetzt eine Karotte, eine angeschwitzte rein soll, ob da eine Erbse, eine blanchierte mit rein soll.
Habt ihr manchmal Nächte, wo ihr abends, wo ihr nachts aufwacht und sagt, ich will jetzt Königsberger Klopse, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vielleicht ein paar Kapern in euer Hühnerfrikassee zu machen. Wenn ihr sagt, Königsberger Klopse, gar nicht so meine Baustelle, dann lasst die Kapern doch einfach weg. Aber macht auf jeden Fall eine kleine Prise Muskat an eure Velouté, haben wir ja heute gelernt, ne? Und oh, dazu hätte ich auch gerne Reis.
Ja, dazu möchte ich auf jeden Fall Reis essen.
Dazu hätte ich gerne auch klein, es darf ruhig auch ein Butterreis sein. Würde ich ansonsten nicht machen, aber darf ruhig. Ja, das ist doch mal eine richtig schöne Hausaufgabe.
So, jetzt, was ein paar Leute schon haben kommen sehen. Nächste Folge.
Mhm.
Kurz vor Ostern.
Mhm.
Was wird es geben? Orangentiramisu.
Yay, wir hätten jetzt eigentlich gerne so ein paar Fanfaren, ne? Ich hätte jetzt gerne so eine Tröte. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. Das ist.
Haben
das
wir jetzt große 14 Folgen darauf hingearbeitet, dass wir endlich dieses scheiß Tiramisu zusammenbauen?
Absolut, wirklich. Hier, wir haben Likörchen reingeschüttet. Mit der Mascarpone ging's los. Biskuit, nee, wir haben die Mehlfolge gemacht. Da ging's natürlich auch um sowas wie einen Löffel Biskuit. Den brauchen wir ja zwingend. Ja,
wir waren auch schön im Kaffeewunderland mit der lieben Anna.
Oh, das war ja so schön.
Genau, das ist alles auf den Moment in der nächsten Folge rausgelaufen, dass wir uns das Tiramisu zusammenbauen, damit wir das an Ostern, ich sehe es aus irgendeinem Grund beim Mittag, aber das müssen wir nächste Folge alles besprechen. Fehlt noch irgendwas? Abonniert diesen Podcast, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Kommentiert diesen Podcast.
Erzählt auf euren Freunden davon. Das hilft immer sehr, wenn ihr Menschen davon erzählt, dass es uns gibt. Das finden wir ganz, ganz wunderbar.
Ja, weil wir sind so klein und fein und wir müssen,
ja,
wir wollen auch noch ein bisschen größer werden vielleicht.
Es ist
schön, dass ihr alle da seid und es ist noch schöner, wenn noch mehr Leute da sind.
Genau das. Von daher, spread the word. Würde uns total freuen. Naja, und dann freue ich mich aber jetzt auch, wenn wir uns dann nächste Woche wirklich endlich mal dieses vermaledeite Tiramisu reinstellen. Weißt du, wie oft wir in dieser Staffel schon von Tiramisu gesprochen haben?
Ja,
und jetzt ist es endlich soweit.
Also ich habe das Gefühl, ja, wir haben sehr oft von Tiramisu gesprochen.
Wir haben wirklich sehr oft, ja.
Es war jetzt vielleicht, keine Ahnung, manche Leute, die uns geschrieben haben, haben auch gesagt, ich weiß nicht, ob das zu offensichtlich ist. Es ist nie zu offensichtlich. Wir müssen, das war jetzt auch mal eine Idee mit dem Staffelrezept.
Der Winter ist dann manchmal auch so ein bisschen undankbar im Sinne von, also würden wir uns halt zum Beispiel ein Dessert suchen im Sommer, da könnten wir uns ja wirklich von der Brombeere bis zur...
Da könnten wir uns ein Bärentiramisu machen.
Oh, ein Aprikosenknödel, ich will jetzt ein Aprikosenknödel. Vielleicht habe ich ein bisschen Hunger. Kann sein, dass ich ein bisschen Hunger habe. Ja, und das... versprechen wir auf jeden Fall, also wir machen jetzt erstmal schön lecker Tiramisu und keine Sorge,
und danach
we hear you,
kommt,
we see you.
Und danach kommt eine ballaststoffreiche Staffel.
Danach wird Gemüse geballert, Leute, der Frühling ist da, es wird Gemüse geballert, da kommt eine Holunderblüte vorbei, ich freue mich jetzt schon darauf, auf allen Vieren irgendwie im Beet zu hängen und da, wie wahlweise hier die Erdbeeren zu probieren und da die Johannisbeeren, ah, das wird einfach ein Träumchen, das wird
so
einfach nur schön.
Aber jetzt sind wir schon fast in der nächsten Folge. Exakt. Wir sind ja jetzt noch in dieser Folge.
Wir müssen erstmal Tiramisu essen.
Ihr macht euch dieses schöne Schaumsüppchen, ihr macht euch das geile Frikassee. Und in der nächsten Folge, da bauen wir uns ein Tiramisu zusammen. Das
ein
wird
ein astreines.
Das wird, was wird das?
Feist.
Feist.
Schon wieder.
Fettig.
Sipschig.
Sipschig, aber nicht zu sipschig.
Nein, genau
und
richtig.
Auf jeden Fall, es wird richtig lecker und ich freue mich drauf. Tschüss, Jola.
Ciao, Anke.